Money.
Guten Morgen und Sodeka. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Als ich diese Einladung erhalten habe, war ich sehr überrascht, dass man mich zu dieser Versammlung eingeladen hat. Und ich glaube, es geht um dieses Verbundensein untereinander. Und ich glaube, dass ich hier einen Beitrag leisten kann. Und ich bin natürlich auch gekommen, um hier von Ihnen allen zu lernen. Ich möchte meine Rede, die ich vorbereitet habe, vorlesen. Wie wir alle wissen, leben wir im Zeitalter des Pluralismus und der Globalisierung. Das bedeutet, dass wir unterschiedliche Identitäten haben, so etwa als menschliche Wesen, als Tiere, Pflanzen und so weiter. Es wird allgemein geglaubt, dass solche Identitäten auch den Weg einschließen, für jede dieser Spezies ihr Leben zu leben und zusammen auf diesem Planeten in Harmonie zu überleben. Es wird auch festgestellt, dass es die Auswirkungen fortschrittlicher und progressiver Technologien und der Globalisierung sind, die jetzt tatsächlich diesen Wert für alle bedrohen. Als Ergebnis ist es wichtig, religiöse, ethische Ansätze zu nutzen, die eine vitale Rolle darin spielen, dass wir eine bessere Beziehung untereinander entwickeln. Und ich möchte jetzt zur Vielfalt kommen. Allgemein gesprochen bedeutet Vielfalt, dass es viel gibt oder eine Vielzahl von Spezies. Es gibt andere Konzepte, die dabei auch die Gleichheit und den Unterschied in einem Wort mit einbeziehen. Wenn wir uns die Unterschiede der einzelnen Gruppen und Individuen anschauen, müssen wir eben die biologische Vielfalt verstehen. Und dabei finden wir oft heraus, dass die Unterschiede der Biodiversität natürlich fast jeden Aspekt des menschlichen Lebens mit einbeziehen. Durch diese einzigartige Qualifikation jeder einzelnen Spezies stellen wir fest, dass sie sich gegenseitig direkt und indirekt unterstützen. Biovielfalt und kulturelle Vielfalt sind also mehr oder weniger miteinander verbunden oder komplementär zueinander. Das heißt, die Menschen haben sich angepasst an ein Leben in besonderen Umgebungen, in Umfeldern, während sie gleichzeitig die Ressourcen aus diesem Umfeld benutzen, um sich selbst das Überleben zu gestalten. In anderen Worten ist Biovielfalt wesentlich, nicht nur für die Bewahrung des Planets Erde, der Tiere, Landschaften und Ökosysteme, sondern auch für das tägliche Leben, die Kulturen und die spirituellen Werte eines jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Deswegen sind wir aufgefordert, Identität und Würde eines jeden in diesem Ökosystem zu respektieren, egal ob es sich um Menschen, Tiere oder Pflanzen handelt. Denn wenn eine dieser Spezies ausgelöscht wird, kann das dazu führen, dass auch andere Spezies verloren gehen. Dann komme ich jetzt zu gemeinsamen ethischen Ansätzen aus Sicht der Religionen. Ich konnte natürlich nicht alle Religionen hier mit aufführen, aber ich glaube, die Grundgedanken sind in jeder Weltreligion mit enthalten. Was die Pflanzen als eine Einheit der Vielfalt der verschiedenen lebenden Organismen und Ökosysteme angeht, kommt die Frage auf, ob es Würde für Pflanzen gibt. Wenn ich nicht völlig irre, dann wäre es möglich zu sagen, ja, es gibt sie. Der Grund kann verschieden sein im Zusammenhang mit der Struktur einer jeden Religion. Zum Beispiel ist es im Christentum so, dass Natur und Pflanzen als eigenständige Wesen, als Schöpfung Gottes Wert haben. Menschliche Wesen sollen eine Rolle dabei spielen, sich um diese Pflanzen zu bemühen und sie so einzusetzen, dass sie auf ethische Art und Weise eine Verantwortung übernehmen. Im Buddhismus soll man die Würde der Pflanzen respektieren im Sinne des gemeinsamen Teilens, des fundamentalen Vorbedingungen für Erwachsen, Erhalten und Entschwinden. Das heißt, menschliche Wesen und Pflanzen unterliegen demselben Naturgesetz, das heißt, sie sind alle im Zyklus der Geburt, des Verfalls, des Todes und des Leidens mit eingebunden. Obwohl Pflanzen natürlich nicht dieselbe Dimension an Moral und Ethik wie menschliche Wesen besitzen, kann man trotzdem sagen, dass Menschen und Pflanzen gleichermaßen direkt und indirekt als menschliches Leben behandelt werden müssen. Menschliche Wesen und Pflanzen hängen voneinander ab. Wir sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. Deswegen müssen Menschen die Würde von Pflanzen respektieren, nicht Pflanzen Leid zufügen und müssen sie wie menschliche Wesen betrachten, wenn sie nicht andere ebenfalls bedrohen wollen. Das heißt, wir sollten uns auf den Geist der Vielfalt des Ökosystems in diesem Universum konzentrieren. Denn wir müssen das Miteinander verbunden sein, als Geisteshaltung übernehmen. Wir sind sozusagen Miteinanderwesen. Wir müssen uns um uns gegenseitig bemühen und einander gegenüber verantwortlich zeigen. Und als solche sogenannte Miteinanderwesen sind wir miteinander verbunden. Und das ist im Zen-Buddhismus von Mönch Thich Nhat Hanh in folgenden Worten beschrieben worden. Wenn man ein Poet ist, ein Dichter, dann sieht man ganz klar, dass es eine Wolke gibt, die durch dieses Papier gleitet. Denn ohne diese Wolke wird es keinen Regen geben. Ohne Regen können die Bäume nicht wachsen. Ohne Bäume haben wir kein Papier. Das heißt, diese Wolke ist wesentlich für das Papier. Wenn diese Wolke hier nicht ist, dann können wir auch dieses Papier hier nicht haben. Deswegen ist alles wichtig und besitzt einen immanenten Wert. In jedem Ökosystem sind die lebenden Organismen ein Teil des Ganzen. Das heißt, sie brauchen Unterstützung und sie müssen von anderen respektiert werden, weil sie miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Ich bin sicher, dass bei diesem Geist der Vielfalt auch ein starker Geist des Miteinanderverbundenseins der Menschen und aller Dinge und Wesen in diesem Universum, einschließlich der Pflanzen, enthalten ist. Und dieses gemeinsame Konzept kann man aus den meisten religiösen Lehren entnehmen. Wie sollten wir uns also gegenseitig behandeln im Sinne von Vielfalt und miteinander verbunden sein? Die meisten der Weltreligionen teilen ein ähnliches Konzept, auf welche Art und Weise wir miteinander in Harmonie leben sollten. Obwohl die folgenden Zitate aus dem Islam, Buddhismus und dem Christentum kommen, schlagen sie gleichzeitig eine gemeinsame, vernünftige Beziehung zwischen menschlichen Wesen und Pflanzen vor. Ich möchte erst zum Islam kommen. Keiner von euch, der ein Gläubiger ist, sollte etwas wünschen für seinen Bruder, das er nicht auch für sich selbst wünscht. Das kommt aus Nawawi, das ist die Sammlung der 40 Haditha. Ein ähnliches Statement kann man aus dem Buddhismus entnehmen. Was nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, müsste es auch für jemand anderes sein. Ein Zustand, der nicht für mich angenehm oder erfreulich ist, ist also ein Zustand, dem ich auch keinem anderen zutrauen und zumuten möchte. Das kommt aus Samyutta Nikaya. Und im Christentum, was man nicht möchte, dass ein anderer einem antut, das sollte man auch dem Mitmenschen nicht antun. Matthäus 7, Vers 12. Wenn wir uns diese Inhalte dieser Regeln aus den drei Weltreligionen anschauen und sie auf das Leben von Pflanzen überziehen, dann ist es also möglich, sich vorzustellen, dass auch Pflanzen gerne mit Liebe, Zuneigung und einem Recht auf Überleben in ihrer eigenen Spezies in diesem Ökosystem akzeptiert werden sollten. Das heißt, wir müssen unsere Verantwortung anwenden, um die Pflanzen im Sinne und im Lichte dieser nachhaltigen Entwicklung zu sehen. Wir können sie nicht als Objekt sehen, ohne dass wir gleichzeitig die Qualität des pflanzlichen Lebens auch schützen und verstehen, dass es die Möglichkeit gibt, dass auch diese Pflanzen aus dem Universum verschwinden. Es würde uns zur Unordnung und zur Ungerechtigkeit für andere Generationen von Menschen und Pflanzen führen, wenn wir uns dieser Illusion hingeben würden. In den meisten religiösen Ethiken wird nach Gerechtigkeit und Ehrenhaftigkeit gefragt, um in Frieden und Harmonie hier zusammenleben zu können. Und was ist diese Harmonie? Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Also die Harmonie ist die effizienteste Organisationsform und die am meisten wünschenswerte Ordnung in universellen Beziehungen zwischen Menschen in einer Gesellschaft und in allen Sphären, wirtschaftliche, politische, kulturelle, soziale, einschließlich der Familie. Das heißt, um diese Harmonie zu bekommen, müssen wir alles im Gleichgewicht halten und die Beziehungen der Dinge untereinander bewahren. die genetische Diversität, Vielfalt muss bewahrt bleiben, damit wir erfolgreich diese Beziehungen bewahren können. Deswegen ist die Vielfalt der Schlüssel zu unserer Möglichkeit, uns anzupassen. Und es ist dann auch nicht verwunderlich, dass wir Pflanzen nutzen, um uns anzupassen, damit wir unser Umfeld anpassen können und alles auf dem grundsätzlichen Konzept der Anpassung basieren, um zur besseren Evolution zu kommen. Deswegen ist es auch notwendig für Pflanzen, diese evolutionäre Entwicklung durchlaufen zu können, damit sie in diesem Universum eine Chance auf Überleben haben. Dann komme ich zu den unterschiedlichen ethischen Ansätzen. Als Buddhisten haben wir Kriterien, um zu beurteilen, welches der richtige Weg ist, Pflanzen und andere Dinge im Universum zu betrachten. Das heißt, wir brauchen Weisheit, um zu denken, zu sprechen und im Sinne dieser Bedeutungen auch zu handeln. Das heißt, wir möchten Absicht, Methode und Ergebnisse sinnvoll einsetzen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Unsere Haltung und Aktionen im Hinblick auf Pflanzen müssen aufgrund dieser Intentionen und Methoden so zusammengesetzt sein, dass wir weder Gier, also unbegrenzte Wünsche, Wut oder auch Angst oder Irrglauben einsetzen. Das heißt, es wäre ein Mangel an Informationen. Durch diese ethische Norm werden die Menschen in der Lage sein, Pflanzen langfristig so zu behandeln, dass sie nachhaltig als Teil des Ganzen gut geschützt werden. Und durch diese Norm können wir eben auch die Existenz der Pflanzen bewahren. Während des Lebens von Buddha, seiner Aufgabe, hat er sich natürlich auch mit verschiedenen Arten von Pflanzen von der Geburt, der Erleuchtung und bis zum Absterben befasst. Buddhisten sollen ihr Leben so leben, dass sie nah an der Natur ihr Leben organisieren. Die Buddhisten dürfen keine Teile der Natur zerstören. In Thailand wird die buddhistische Lehre und die Riten für Pflanzen so angepasst, dass wir eine Baumordinationszeremonie haben, um klarzumachen, dass auch die Pflanzen Teile des Gesamten sind und heilig als solches sind. Im Mahayana-Buddhismus ist die Buddha-Natur unterstrichen, indem sie eben alle lebende Teile der Natur mit einschließt. In einigen Schulen wird auch geglaubt, dass Pflanzen, Bäume, die Erde selbst diese Erleuchtung erreichen könnten, indem sie die Natur Buddhas auf ihre eigene Art und Weise sich zu eigen machen. Das heißt, man kann sagen, dass Pflanzen unschuldige Existenzen sind. Wir brauchen aber unbegrenzte Liebe, um über die Grenzen dieser verschiedenen Schattierungen von Unterschied hinauszugehen. Im Christentum ist es die Lehre der Agape, die Liebe und gleiche Fürsorge für alle mit einschließt, egal welche wissenschaftliche Entdeckung im Hinblick auf die nachhaltige Existenz der Pflanzen dadurch betroffen wird. Das heißt, die Identität und Würde der Pflanzen muss unterstützt werden. Einige Gruppen von Menschen ziehen es vor, natürlich die nützlichen Werte mehr in den Vordergrund zu stellen und natürlich auch den Nutzen und das Wohlsein der Menschen. Aber sie sehen natürlich, dass die Menschheit als größte Gruppe von Bürgern hier im Zentrum des Lebens steht. Wir müssen aber natürlich die Menschen als Zentrum der die Vielfalt und der Miteinanderverbundenheit als wesentlichen Einflussfaktor sehen. Obwohl die Menschen glücklich und wohlhabend sind, können solche Bedingungen natürlich nicht lange bestehen, wenn wir die Natur und die Kreatur in diesem Universum dadurch zum Leiden bringen. Deswegen ist es eine sehr große Herausforderung für uns, das Gleichgewicht zu finden zwischen der sofortigen Glücklichkeit, des Glücks und nachhaltiger Einfachheit und einem ausreichenden Leben, ohne dass wir gleichzeitig eine Bedrohung für die verschiedenen Spezies im Universum, besonders die Pflanzen, unsere nahen Freunde in diesem Ökosystem herbeiführen. Wir können dann natürlich verschiedene ethische Ansätze im Hinblick auf Vielfalt ansprechen. Aber ich möchte, dass wir kreative und fortschrittliche Bemühungen unternehmen im Bereich der Biovielfalt, Wissenschaft. Wir müssen uns klar sein, dass wir innere und äußere Arbeit leisten müssen, um nachhaltiges Wachstum und Wohlbefinden für alle in diesem Ganzen erreichen können. Wie Michael Kapo aus Papua-Neuguinea sagte, wir können die Biovielfalt natürlich im Hinblick auf spirituelle Aspekte miteinander verbinden, aber die Dinge werden sich dann verändern. Ich glaube, ich sollte hier zu Ende kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus